Listen.
Ja, versuch deine Körpersignale zu deuten, wie du es ja auch gemacht hast. Du hast halt noch Hunger gehabt nach dem, was du sonst dachtest, was deine Baseline ist. Und wenn du noch Hunger hast, dann isst mehr halt. Ne? Und du wirst, wenn du dann vielleicht an Rest Days keinen Hunger hast, dann isst du halt weniger, aber so viel, dass du weißt, du hast halt einen kleinen Überschuss. Halt, ne? Also die Kommunikation mit dem Körper halt sollte man halt auch immer noch eingehen und nicht einfach immer nur gucken, was steht halt auf dem Zettel oder was ist das Ideal auf dem Zettel. Je mehr man da irgendwann diese Signale lang genug gedeutet hat, dann kann man sie auch sehr, sehr gut für sich nutzen. Moin Moin aus Hamburg. Willkommen zu The Art of Personal Training. Die Naturbetrophy-Serie geht in eine weitere Episode. Weihnachten liegt hinter uns. Nils ist sicherlich gut genährt, frisch und munter. Bis jetzt hat er noch nicht gegähnt. Nils, wie geht's dir?
Mir geht's hervorragend. Wie geht's dir? Wie geht's deinem Boden?
Mein Boden? Ja, meinem Boden geht's nicht so gut. Hast du meine Instagram-Story gestern gesehen?
Ja.
Ja. ich bin super happy. Wirklich, ich bin super dankbar, dass da nichts passiert ist. Also für die Zuhörer, die mich nicht bei Instagram verfolgen. Ich habe gestern mein erstes Training des neuen Mesozyklus durchgeführt und mache dort als erste Übung Kurzhantel-RDLs, die ich maximal belade. Ja, und maximal beladen heißt leider, habe ich jetzt 40 oder 42,5 oder 45? Ich glaube, 45 habe ich jetzt draufgekriegt. Und das war auch das Risiko, was ich hatte. Also ich habe die voll beladen und dann habe ich halt nur so eine Clips, ja so eine Metallclips, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, die sind halt nicht sonderlich fest. Und diese gusseisernen Scheiben, die bewegen sich auch relativ viel und schieben sich dann natürlich von links nach rechts. Und im letzten Satz, kurz vor der letzten Wiederholung auch noch, ich wollte die letzte Wiederholung machen, ist halt die eine Seite aufgegangen und die 15 Kilo Scheibe plus die 2,5er Kilo Scheibe sind halt Richtung Boden gedonnert und zum Glück nicht auf meinen Fuß gefallen. Also es war wirklich Glück. Wären sie vorne abgefallen, wären sie voll auf meinen Vorderfuß gefallen. Vielleicht auf den Zeh, vielleicht auf, keine Ahnung. Und der Boden, der war schon gut kaputt. Der war schon gut kaputt. Also menschliche Körpermasse wäre da auf jeden Fall ein bisschen Matsch geworden. So. Das wär nicht gut ausgegangen. Ja, und deswegen bin ich mega dankbar, dass das gut ausgegangen ist.
Ja, ich habe es gesehen.
Also, ich hätte mich ja nicht nur durch die Hantel verletzen können, sondern es hat mich dadurch auch so ein bisschen nach vorne katapultiert. Dadurch, dass ich auf der anderen Seite ja das Gewicht noch hatte. Ich habe mir das Video dann natürlich noch 2-3 Mal angeguckt. Sieht halt total unspektakulär aus halt, ne? Total so, ja, jetzt ein bisschen nach vorne gelaufen, so. Ja, ich hab mir gleich, oder bestell mir jetzt gleich, wenn wir den Podcast aufgenommen haben, neue Clips. Es gibt halt auch diese typischen, ja, diese schwarzen Clips, die du so zuklippen kannst, ne? Die es auch für die großen Hanteln gibt, gibt es tatsächlich auch für diese kleinen. Vielen Dank an die Zuhörer, die das gesehen haben oder bei Instagram mir gleich geschrieben haben. Kauft ihr mal ordentliche Clips, damit passiert das nicht. Ja, das hätte das Ende sein können für längere Zeit. Also ich glaube, im Hometraining verletzen sich mehr Leute, als man denken könnte. Der Haushalt ist halt super gefährlich. Das ist halt so, ne?
Also mir ist aber auch mal so eine 30-Kilo-Hantel halb auf den Fuß gefallen. Da ist nichts passiert. Der hat halt eine Woche ziemlich wehgetan.
Okay.
War, weißt du, die erste Ecke ist so auf dem Boden und die zweite dann auf meinen Fuß. Ich könnte mir vorstellen, dass ich auch so Glück hatte.
Ja, wenn die erste Ecke nicht die erste Ecke dein Fuß gewesen wäre und nicht der Fußboden, dann wäre es vielleicht anders ausgegangen.
Und mir ist jetzt auch vorm Lockdown häufiger passiert, dass ich nach Beinübungen, wenn ich das Gewicht abgeräumt habe, dass ich halt so fertig war, dass ich halt die Scheiben falsch aufgehängt habe an dem, wo die Scheiben halt sind, dass sie mir aus der Hand gerutscht sind. Das ist mir 3-4 Mal passiert und jedes Mal ist sie nicht auf den Fuß gefallen. Also ich habe schon viel Glück gehabt. Aber wenn du halt, ey, wenn ich so 6 Sätze Beine gemacht habe, dann bin ich halt wirklich so fertig. da geht halt gar nichts mehr. Manchmal frage ich auch die Leute, ob sie mir helfen, die Gewichte abzuräumen, weil ich halt nicht mehr kann. So. Manche machen das auch wirklich. Also, echt? Das ist super. Ja, wenn man die nicht fragt, machen die das.
Aber, also, ja, ich.
Das Wobei Schlimmste mein, ist mein halt Gym wirklich. Ist halt auch familiär. Da kennt sich jeder. Und wenn die sehen, dass es mir nicht gut geht, dann helfen die
mir. Nils braucht wieder Hilfe beim Abbauen. Irgendwas ist da nicht richtig bei ihm. Ja, es gibt ja, glaube ich, nichts Schlimmeres, als wenn du irgendwie bist mit der Beinpresse durch und musst natürlich jetzt 500 Kilo von der Beinpresse räumen, ne? Dann bist du, die Welt hat erstmal ein Ende halt, ne? Jetzt es ist halt schwerer, die 500 Kilo abzubauen für einen Schultergürtel, als das, was du auf den Quadrizeps raufgekriegt hast. Nein, aber mir reicht es auch schon, irgendwie 140 Kilo abzubauen. Das ist dann auch schon anstrengend. Ich weiß, was du meinst. Das ist kein Spaß. Obwohl, ne, dieser Tage würden wir uns freuen, wenn wir diese Situation hätten.
Irgendwas lass es einfach. Lass es bitte. Ja? Ich muss den Satz beenden.
Ja, wir stehen das alle durch, alle zusammen. Es wird irgendwann wieder bergauf gehen. Ja, also das war, glaube ich, auch schon das die ereignisreichste Sache, die mir diese Woche passiert ist. Ja, das war, glaube ich, gestern das Training. Ansonsten habe ich das erste Mal seit anderthalb Jahren wieder einen Deload gemacht, wie ich ihn sonst nicht mache, dass ich tatsächlich gar nicht trainiere. Einfach 4 Tage, so 3 bis 4 Tage gar nicht zu trainieren. Einfach über Weihnachten. Es hat mir super gut getan. Also ich war selten körperlich so erholt wie dieses Mal. Das ist eine super Erkenntnis, die ich so gewonnen habe, dass ich körperlich super erholt war. Normalerweise mache ich es ja so, dass ich im Deload halt trotzdem meine Einheiten habe, aber halt viel, viel leichter. Und da muss man halt immer bedenken, so allein dieses ins Gym fahren und genau, die Beinpresse auch irgendwas drauf zu tun, das kostet halt auch alles irgendwie Kraft halt, ne? Auf der anderen Seite habe ich halt gemerkt, dass halt nicht nur physisch halt diese Ermüdung raus muss, sondern auch psychisch. Und da haben die 4 Tage halt nicht gereicht, ne? Also da bin ich gestern halt ins Training gegangen und dachte so, okay, erstmal den Trainingsplan geöffnet, so gucken, okay, was mache ich denn jetzt überhaupt? Und dann dachte ich so, oh nein, heute sind wieder Bell Squats dran. Und dachte so, oh fuck, okay, eigentlich habe ich gar keinen Bock, so 50-50. So, ne? Und also mental brauche ich immer eigentlich eine Woche, um wieder so hungrig zu werden, ne? Um das Verlangen nach Training wieder so ein bisschen zu steigern. Wobei man auch jetzt nicht sagen kann, ob es vielleicht auch an dieser Home-Training-Situation liegt, aber ja, schwer zu sagen.
Also es ist interessant, dass du das ansprichst, weil ich auch in der Vergangenheit bei mir doch viel rumexperimentiert habe, was Deloads angeht, oder versucht habe, viele Erfahrungen zu sammeln. Und die beste ist bei mir tatsächlich, dass ich 4 Tage off gehe, weil ich einfach Abstand brauche vom Gym. Und das ist der zweite Grund jetzt. Und das ist vielleicht auch nicht gut, aber trotzdem habe ich das Problem gelöst. Wenn ich wirklich eine Woche Deload habe und dann natürlich einfache Sessions habe, dann ist meine Trainingseinstellung einfach nicht gut. Also ich bin dann einfach nicht da. Weißt du, was ich meine? Ich finde auch, eine Deload-Einheit muss produktiv sein, wenn sie stattfindet. Und das schaffe ich nicht. Oder ich bin darin nicht so gut. Mhm. Und das sind so 2 Punkte, die mich dazu bewogen haben, irgendwann zu sagen, okay, komm, ich probiere mal aus, 4 Tage off. Und dann 2 bis 4 Intro-Tage, je nachdem, wie ich mich nach 2 Tagen fühle. Und das hat wunderbar funktioniert. Und das, was du gesagt hattest, das fand ich so interessant, dass ich auch psychisch sehr viel erholter bin, weil ich halt einfach weiß, dass ich 4 Tage nichts mit einem Gym zu tun habe. Nach einem Mesozyklus muss ich auch sagen, ich habe einfach keinen Bock. Ja. Und da hat das immer sehr, sehr gut geklappt mit den 4 Tagen bei mir. Also, ja.
Ist wahrscheinlich auch so eine Entwicklung, ne? Also, du hast natürlich auch viele Athleten oder viele Zuhörer werden jetzt sagen, okay, so Deload ist allgemein vielleicht nicht meins. Und dann ist halt ein Deload, in dem du wenigstens noch trainierst, so der erste Berührungspunkt mit dem Thema, ne? Dann trainierst du wenigstens noch so. Das ist dann nicht so, ich baue jetzt ab oder, ne? Ich glaube, das ist so eine Entwicklung, die du halt nimmst. Und je fortgeschrittener du bist, desto mehr profitierst du wahrscheinlich von diesen wirklichen Off-Days von 3 bis 4 Tagen. Weil, ja, du holst dir halt einfach Ermüdung rein, körperlich und psychisch.
Auf jeden Fall. Kennst du das, wenn du am Ende von einem Meso bist und dann bist du gar nicht mehr so geil darauf, in dieser einen Übung wirklich alles rauszuholen? Und dann hast du nach dem Deload genau wieder diese Geilheit.
Mhm. Genau.
Und wenn ich dann aber, wenn ich dann einen Deload habe, eine Woche und da auch meine Sessions habe, dann ist es für mich unfassbar schwierig, eine Übung auszuführen, wenn ich in dem Moment wirklich nicht das Verlangen habe, dort abzuliefern. Also, ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll.
Ja, ich weiß, was du meinst.
Ich weiß nicht, ob das eine gute Einstellung ist. Mit den 4 Tagen off habe ich dafür nämlich eine Lösung gefunden. Aber ich glaube halt trotzdem, ja, es ist vielleicht nicht die beste Einstellung.
Also solange du damit konsequent oder kontinuierlich halt ja gut im Training bist und auch im Fortschritt bist, es gibt da halt kein Nonplusultra halt, ne? Also das ist halt so, ne? Kann ich auch nochmal auf den Podcast verweisen beim Luis. Haben wir letztes Mal auch schon verwiesen auf den Hypertrophy-Cast, ne? Wir machen immer Werbung für andere Podcasts. Die Deload-Episode mit Daniel zusammen bei Luis, die kann ich jedem empfehlen, weil wir da auch ja alle diese Aspekte mal so ein bisschen durchgehen. Und da gibt es einfach kein Pauschalrezept, der perfekte Deload. Ist halt der für dich A, am besten von der Belastung regeneriert des Mesos davor und adaptieren lässt und B, dich in die beste Ausgangslage bringt für den nächsten Mesozyklus. Wenn du das findest, so, dann ist das ideal. Meine Erkenntnis daraus war, ich werde nach diesem Mesozyklus wahrscheinlich einfach mal 5 bis 6 Tage gar nicht trainieren. Was dann auch wieder Sinn macht, weil dann habe ich 3 Hypertrophiezyklen hinter mir im Überschuss. Und da ist man grundsätzlich einfach nochmal mental einfach ermüdet von diesem ständigen Progressionsanspruch, Leistung abrufen, Fokus, 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 Präzision. Da bist du einfach das System 2 in deinem Gehirn, ja, was einfach logisch Leistung bringen will, auch an der Hantel, grundsätzlich ermüdet. Das ist auch ein Ermüdungsgrad, den musst du dann erstmal wieder rauskriegen.
So, das Einzige, was ich immer beachte dabei, ist, dass ich mindestens einmal die Woche einen Hip-Hinge habe. Nicht, weil das irgendwie magisch ist, sondern weil, wenn ich eine Woche aussetze, dann ist der Muskelkater so hoch, dass er meine komplette Trainingswoche sabotiert. Weil wenn ich Muskelkater des Todes in den Hamstrings habe, dann wird die Boa kacke. Und dann werden auch andere Übungen kacke, wo du halt einfach ein gutes Setup brauchst. Du kannst deine Hüfte nicht fester machen, weil es einfach so schmerzt. Und deswegen habe ich einmal die Woche den Hip Hinge drin. Also, ja.
So, wenn Nils mal eine Woche Deload macht und gar nichts machen will, geht er aber trotzdem einmal die Woche ins Gym und macht 2 Sätze ADLs.
Aber 4 Tage habe ich ja noch 3 Tage übrig, weißt du?
Okay. Aber ist ein gutes Argument, definitiv. Sollte man mit einbeziehen in die Planung. Die exzentrische Zerstörung, die da vonstatten geht. Ja, habe ich so noch gar nicht drüber nachgedacht. Mal gucken, ob es mich trifft, wenn ich dann 5-6 Tage Pause mache. Ich habe ja zum Glück habe ich ja gar nicht so viel Gewicht, um einen schweren Hip-Hinge zu machen. Ja. Halt, ne? Also.
Gut, das war auch noch zu Gym-Zeiten. Ne? Also.
Ja, was gibt es sonst ansonsten zu berichten? Auf meiner Seite Deload gehabt, Mesozyklus vorher abgeschlossen, nichts Spektakuläres, hatten wir, glaube ich, im letzten Podcast schon pragmatisch abgearbeitet. Genauso wird der nächste Mesozyklus jetzt auch fortgeführt, eigentlich so gut wie gar nichts geändert, weil es funktioniert jetzt. Ich bin da auch so jemand, im Home-Setup ist mir halt auch wichtig, dass ich dieses ganze Aufbauen, Abbauen halt, ne, gerade auch für Klienten, die da viel, ja, kreativ werden müssen, ne, weil sie sich dann irgendwie eine Couch nehmen oder irgendwas zusammenbauen. Wenn du einmal so einen Workflow hast, keine Ahnung, mit meiner Bank, die stelle ich dann dahin und danach nutze ich sie hierfür, dann behalte das bei, weil wenn du dich immer wieder in dieses Setup-Spiel reinfinden musst, in jedem Mesozyklus, dann brauchst du nicht eine Woche, sondern meistens 2 oder 3, um so das ideale Setup zu finden und erst dann bist du halt in diesem Produktionsprozess, dass du immer wieder das Gleiche reproduzierst und verbessern kannst. Und von daher ist auch so ein Rat, den ich jedem geben kann, wenn ihr in im Home Gym jetzt was gefunden habt, was für euch gut funktioniert oder in gewisser Weise so, ja, gute Ergebnisse produziert, dann diese Kuh wird gemolken, bis es nicht mehr geht. Wäre halt meine Empfehlung, auch wenn es doppelt monoton ist. Aber das ist halt Bodybuilding halt, ne? Das werden wir halt gerade alle gelehrt, pragmatisch immer das Gleiche machen. Meditation für die Muskeln. Nils, was ist bei dir los? Was macht die Garage?
Ja, ey, wir haben letztes Mal darüber geredet, dass mein Arm so ein bisschen, jetzt kommt der nächste Kraftausdruck, im Arsch war. Entschuldigung.
Du musst echt mal an deiner Etikette arbeiten, ne? Sonst wird das Kacke, alles im Arsch, also wirklich.
Dann solltest du mal mit mir Auto fahren.
Okay.
es war ein suboptimaler Gesundheitszustand meines Arms und als das wieder gut war, bin ich wieder krank geworden. Und da war tatsächlich so der Zeitpunkt, wo ich das erste Mal seit extrem langer Zeit für so 2 Tage wirklich frustriert war. Das kenne ich so nicht von mir, weil ich war halt erst vor ein paar Wochen krank, dann war ich gesund. Dann habe ich mir einen Hexenschuss geholt, dann habe ich mich davon erholt. Dann habe ich meinen Arm verletzt, dann war ich wieder da und dann bin ich wieder krank geworden. Und das war halt wirklich zermürbend. Also das ist, glaube ich, ein guter Begriff dafür, weil jedes Mal, wenn ich wieder ready war, kam wieder was anderes, was dafür gesorgt hat, dass ich nicht vom Fleck kam. Und normalerweise ist es so, hey, es ist ganz normal, finde ich, dass du vielleicht mal krank bist. Oder auch das mit dem Hexenschuss, das hat mich zwar verunsichert, aber gut, war halt so. Oder auch in der Vergangenheit kann ja immer was sein. Und dann ist es auch für mich absolut cool zu pausieren. Ich bin da auch eigentlich immer sehr gelassen. Ich glaube, das ist eine Stärke von mir, gerade beim Training, diese Gelassenheit. Die wurde jetzt wirklich maximal auf die Probe gestellt. Und ich war wirklich so, dass ich da saß und mir dachte, was soll denn die Scheiße jetzt schon wieder? Und ich war wirklich frustriert und hatte wirklich nur negative Gedanken über 2-3 Tage, was Training angeht. Wenn du dann auch noch, dann habe ich noch so gemerkt, dass ich, glaube ich, jetzt so eine Krankheit der Atemwege kriege, weil so in dieser Region habe ich schon so einen Hustenreiz empfunden. Ich war mir sicher, dass es mich diesmal richtig erwischt hat, so, weil ich kenne das aus der Vergangenheit, was so in meinem Körper passiert, wenn ich eine Bronchitis kriege, weil ich da sehr häufig in der Vergangenheit mit zu kämpfen hatte. Das hat mich dann auch nochmal frustriert. Ja, dann habe ich aber mal ein bisschen innegehalten, weil ich glaube, wenn du in so einem Zustand bist, dann kannst du dich auch nicht aus so einem Zustand befreien. Und habe einfach mal gedacht, was mache ich denn, wenn ein Klient mit so einer Situation zu mir kommt? Und so habe ich das dann peu à peu so aufgearbeitet. Das klingt jetzt so wie so krasses Persönlichkeitsentwicklungszeug. Das soll es nicht. Aber irgendwie hatte ich das dann auch das Gefühl, ich habe ganz viele Probleme, die unabhängig voneinander waren, in einen Pott gepackt, so, oder in einen Topf gepackt. Dann steigert sich das gegenseitig hoch und auf einmal hast du einen undefinierten Haufen an Problemen, der dich runterzieht und du kannst es auch nicht lösen, weil du verknüpfst das alles miteinander. Wie sollst du das lösen? Und dann habe ich mir halt so Gedanken darüber gemacht, was mich denn so frustriert und wo ich keinen Einfluss drauf habe und wo ich Einfluss drauf habe. Und so habe ich das aufgearbeitet. Ich glaube, ich hatte keinen Einfluss auf diesen Hexenschuss. Ich hatte Einfluss, glaube ich, auf diese Sache am Arm. Das habe ich gefixt, indem ich mein Setup im Bankdrücken geändert habe. Das hat mich dann zum Beispiel schon mal ein bisschen erleichtert, weil ich wusste, dieses Problem habe ich vielleicht gelöst. Und dann habe ich noch Übungen komplett aus dem Programming gestrichen, die dafür gesorgt haben, dass ich Schmerzen im Arm habe. Ich konnte zum Beispiel nicht richtig umsetzen beim Schulterdrücken. Die habe ich rausgenommen. Dann habe ich diese Single-Arm-Pulldowns rausgepackt, weil ich auch der Meinung war, dass so viele Wiederholungen einfach nicht förderlich sind, wenn ich da vielleicht eine Entzündung im Arm habe. Meine Kompetenz dahingehend ist jetzt nicht maximal groß, aber ich habe sie halt einfach rausgepackt. Und so habe ich geguckt, hey, was kann ich beeinflussen? Und war mir auch sicher, dass die ganzen Sachen nicht zusammenhängen. Und dann hat mir das schon wieder geholfen. Und jetzt habe ich Montag die erste Session gehabt. Also wir haben heute Mittwoch. Und da habe ich keine Schmerzen im Arm gehabt. Da hatte ich eine Pull-Session. Gestern hatte ich Push. Da habe ich auch keine Schmerzen gehabt. Und heute habe ich Beine. Und jetzt hoffe ich, dass ich mal wieder langsam so trainieren kann. Ja, weil das war wirklich echt irgendwie zermürbend. Dann, ja, ich hatte irgendwie abends eine Session, eine Trainingssession, bin so nach Hause gekommen und ich habe mich so richtig scheiße gefühlt, krank. Und dachte ich mir so, nein, jetzt nicht schon wieder, jetzt kann ich wieder eine Woche pausieren. Und das war ja schon das vierte Mal innerhalb von 5 Wochen oder so. Weißt du? Mhm. Ja, das war irgendwie schwierig für mich. Ja, genau. Und das, was du gerade gesagt hast mit den Setups, da muss ich dir recht geben. Ich habe auch mir tatsächlich Gedanken darüber gemacht, weil mich das auch ab und zu aus dem Training rausgebracht hat, dass ich bei einigen Übungen irgendwie nicht so das Setup hatte, weil ich das vielleicht auch gar nicht so auf dem Schirm hatte, wie wichtig das ist. Weil es ist ja in der Vergangenheit war es ja drin. Wenn du eine Übung 6 Monate im Programming hast, dann denkst du nicht darüber nach. Deswegen habe ich mir auch bei allen Übungen, die ich im Programming hatte, habe ich mir echt Gedanken gemacht, wie setze ich mich in oder wie lege ich mich auf die Bank drauf? Was mache ich mit meinem linken Arm? Was mache ich mit meinem rechten? Was mache ich mit meinem rechten Fuß? Was mache ich mit meinem linken Fuß? Und so habe ich das auch bei allen Übungen gemacht, damit ich da auch irgendwie sicherer bin. Weil das hat auch ein bisschen dazu beigetragen, dass ich frustriert war, weil da auch die Wiederholungen nicht so standardisiert waren, wie ich das wollte. Und das war die letzten 2 Tage auch sehr, sehr gut. Wenn du wusstest, dass genau das dann ist und so, weißt du, was ich meine? Da hast du eine andere Sicherheit irgendwie. Ja, genau. Das ging so bei mir. Also jetzt fangen wir wieder von vorne an. Yay!
Es gibt halt so Phasen. Die sind einfach, da hat man einfach die, wie heißt denn dieses Sprichwort? Da hast du die Seuche, glaube ich, sagt man oder so, ne? Da hast du die Seuche gepachtet oder irgendwie so ein Sprichwort, wo sich halt ein Problem ans nächste reiht und man das Gefühl hat, man kann sich halt trainingstechnisch halt nie wirklich mal einfach aufs Training konzentrieren, sondern ist halt immer irgendwie gehandicapt, krank, verletzt, Wehwehchen. Ja, und das muss man halt, wie du so schön gesagt hast, jetzt nichts mit Persönlichkeitsentwicklung, sondern in die Akzeptanz kommen mit dem Problem, was man hat, sich um das Problem halt kümmern. Und wenn es ein langwieriges Problem ist, muss man sich halt auch lange drum kümmern. Das ist halt aber auch so eine Sache, wie soll ich das sagen, was grundsätzlich, je länger du Bodybuilding betreibst und je älter du auch wirst als Mensch, ja, und in deiner Entwicklung und dein Leben halt auch mehr Facetten hat, wird irgendwann dieses Managen deines Lebens auch zu einem ganz großen Teil deines Bodybuilding-Lebens. Jetzt in meinem Fall zum Beispiel jetzt mit einem Kind muss ich halt das Ganze alles so gut managen, dass ich halt trotzdem mein Training noch absolvieren kann, so wie ich es möchte, in den Umfängen, die ich möchte. Und da wird halt dieses ganze Management drumherum und Probleme realisieren, sie akzeptieren halt zu einem ganz, ganz großen Faktor, damit du im Gym überhaupt ja, die Kapazitäten hast, dich da voll drauf zu konzentrieren, weil wenn du halt ein arges Lebensproblem hast oder ein Beziehungsproblem hast oder was auch immer und du nur mit 80% im Gym bist, weil 20% in deinem Kopf immer damit beschäftigt sind, ich habe dieses Problem nicht gelöst, dann bist du halt auch kein wirklich effizienter Bodybuilder so, ne? Und das ist so eine Sache, die ich halt über die Jahre mit Klienten oder so eine Erkenntnis, die ich habe, je länger ich mit Klienten zusammenarbeite, die einfach älter werden, wird das halt immer wichtigerer Faktor halt, ne? Und je besser du darin wirst, desto einfacher wirst du auch Fortschritt im Gym machen, weil du einfach ja relativ problemfrei bist drumherum und kannst dich einfach zu dem Moment zu 100% dieser Sache widmen. Das ist halt auch noch so eine Erkenntnis, die ich dieses Jahr gewonnen habe, einfach durch diese ganze Situation halt, ne? Weil ich war halt auch in einigen Momenten wirklich auch so jemand, der sich auf einmal so in diese Opferrolle begeben hat, ne, mit dem ganzen Thema Lockdown, Geschäft. Warum macht der Staat jetzt mir meine Möglichkeiten zu Geld zu verdienen? So, das geht doch nicht. So, ich bin jetzt voll das Opfer. So, ich will jetzt, kann ich jetzt diese Hilfen beantragen und so weiter und so fort. Und da musste ich auch erstmal rauskommen und das Ganze akzeptieren und das Ganze als Chance nutzen, einfach weiterzukommen. Und das ist ja auch so eine Sache, ich will mich halt nicht abhängig machen von niemandem. Das hatten wir, glaube ich, auch im letzten Podcast, das Thema. Ja, man muss immer am Ende wieder Verantwortung Verantwortung übernehmen für Probleme, die auftauchen. Ob man sie nun selbst geschaffen hat oder ob sie einem extern einfach zugespielt werden, macht keinen Unterschied halt. Ne? Am Ende des Tages wollen wir ins Gym gehen und im Sport vorankommen. Und dazu brauchen wir halt Kapazitäten.
Und noch eine, das ist jetzt was ganz anderes, aber das hat mich irgendwie, also das ist irgendwie total komisch. Ich habe in den letzten Wochen im Gym Dips gemacht und dieser Dipständer, die Stangen sind spitz zulaufend. Weißt du, was ich meine? Die sind nicht genau parallel, sondern die Stangen, die laufen spitz zu, sodass du die Breite selber bestimmen kannst. Mhm. Und mich hatte damals, also ich habe sie einfach mal, ich wollte Dips mal wieder ausprobieren, als ein Trizeps-dominantes Drücken, was ich in dem Moment nicht im Plan hatte. Und mich hat es verunsichert, dass sie sehr gut gelaufen sind. Ich hatte die davor irgendwie oder 2,5 Jahre vorher schon gemacht und irgendwann aufgehört, weil immer wenn ich in diesem Dip-Barren war, hat ein Teil in der BWS einfach geschmerzt. Ich wusste nie, was soll das jetzt? Es hat sich so instabil angefühlt. Das ist, kann ich nicht beschreiben. Deswegen hat mich das verunsichert, dass die Dips einfach gut, sich gut angefühlt haben. Ne? Weil irgendwie dieser Schmerz, der hat sich so, es war so eine Erinnerung, die ich damit verbunden habe. Und jetzt habe ich ja in meinem, oder nicht in meiner Garage, in der Garage, wo ich trainiere, habe ich auch Dipständer. Und ich habe die vor ein paar Wochen gemacht, wo die Griffe parallel waren. Ich hatte wieder diesen Schmerz an der BWS. Vielleicht hat das auch meinen Hexenschuss getriggert, ich weiß es nicht. Und jetzt habe ich sie halt auch spitz zulaufend gemacht und auf einmal haben sich die komplett anders angefühlt. Und irgendwie verwirrt mich das total, weil so viel ändert sich ja nicht. Also der Winkel vom Arm ändert sich ein bisschen. Aber dass das jetzt so einen großen Einfluss auf diesen Bereich hat in meinem Körper, irgendwie, ja, das hat mich verunsichert. Ja,
vielleicht hat sich da aber auch, hat sich da auch noch irgendwas anderes in dem Moment vorher noch verändert oder so. Wer weiß.
Ja, erstmal das Buch von Liebscher und Brach gekauft. Jetzt geht wieder alles super.
Ja, wenn du das gelesen hast, dann machst du ja kein Krafttraining mehr. Das ist ja Gift.
Echt?
Oder war das nicht so? Okay. Also ich will den Herren jetzt nichts unterstellen, aber ich glaube, dass die Krafttraining grundsätzlich jetzt nicht als den Königsweg sehen, um gesund zu sein, sondern sich ständig durchzurollen mit den Holzflöcken, die sie da so anbieten und so. Und am besten die Bücher kaufen oder zu denen die Praxis kommen und sich extern durchkneten lassen. Dann wird alles gut.
Okay, ja, ich habe erst ein Buch. Ich muss mich dann noch durch viele Lektüre.
Da hast du aber noch einen langen Weg vor dir als Personal Trainer, wenn du da erst ein Buch von denen durch hast.
Gewichtstechnisch hat sich auch nicht viel ergeben. Ich bin jetzt so ungefähr bei 85. Kennst du das, wenn du eine Woche nicht im Gym warst, dann hast du ein, zwei Sessions drin und hast wieder diesen angenehmen Pump. Das fühlt sich extrem gut an, weil das war ja eine Woche nicht da. Aber das hatte ich jetzt 4-mal. Es reicht auch langsam. Weißt du, du findest das dann so toll, wenn du eine Woche aus dem Gym bist. Du fühlst wieder, ey, du hast ja tatsächlich Muskeln. Und dann ist auch gut, du trainierst da weiter. Aber ich hatte das jetzt halt 4-mal. So alle 10 Tage. Es reicht jetzt auch. Also der Effekt ist, der ist cool so, aber ja.
Der darf jetzt gerne mal ausbleiben, um mal wieder konstanten Fortschritt zu gewährleisten. Also bleib gesund.
Du hast ja auch zugenommen. Du hast erst abgenommen und erst zu und dann wieder zugenommen, oder? Irgendwie hatte ich das so gelesen oder hast das in der Insta-Story hattest du geschrieben, du bist wieder auf 85, dann dachte ich, es gab einen Gewichtsanstieg. Und als wir gerade geredet haben, meintest du, du hast auch kurzfristig abgenommen.
Ja, ich habe über Weihnachten jetzt abgenommen halt wieder, ne? Jetzt bin ich wieder bei 85,5 oder so. Ich war aber schon bei 86. Dachte, okay, ist halt nur eine Einwaage, ne? Aber ist jetzt 3 Tage lang dabei geblieben. Also über Weihnachten Gewicht zu verlieren ist halt relativ ungewöhnlich, denke ich mal, für die meisten. Aber ist dieses Jahr einfach so gewesen. Aber ich habe ja auch letztes Mal schon gesagt, was habe ich denn geguckt? Ich glaube, bei maximal 87 Kilo ist dann halt auch Ende, ne? Dann ist eigentlich ein eine Maintenance geplant und dann würde die Prep losgehen. Von daher habe ich da jetzt wieder so ein bisschen ein halbes Kilo Karenz nach oben gewonnen für bis Ende Februar, Anfang März. Also da ist sowieso schwer, da jetzt mit dem Gewicht noch zu hantieren halt. Ne? Da ist halt wenig Spielraum nach oben. Das ist so ein bisschen.
Hast du über Weihnachten Raclette gegessen?
Nein. Ich hasse Raclette abgrundtief. Das ist das Schlimmste, was es gibt.
Ey. Ich habe meiner Mom letztens erzählt, dass du Mettwürstchen nicht magst und Mettbrötchen. Und die hat gesagt, dass die hat, also es war ein Synonym für Geschmacksverkalkung. Dass du keinen Sinn für Geschmack hast. Das musste ich doch loswerden. Wenn das eine Mutter sagt, und wir wissen ja, alle Mütter kochen am besten, dann sollte man das ernst nehmen. Und dass du jetzt auch noch sagst, Raclette ist scheiße. Weil ich habe dieses Jahr voll wenig bei Raclette gegessen, weil ich es auch frustrierend fand, dass du nur so ein kleines Pfännchen hast. Dann isst du das. Also es ist jedes Mal mega unbefriedigend. Genau. Und da hatte ich einfach keinen Bock, habe mir davon nur 5, 6 gemacht, habe aufgehört zu essen. Und danach habe ich mir dann noch Unmengen an Lindkugeln gegessen, damit ich auf meine Kalorien komme. Das war so meine Konterstrategie. Deswegen wollte ich wissen, ob du auch diese Erfahrung gemacht hast, aber da dein Geschmackssinn sich ja fernab von Gut und Böse befindet, also müssen wir ja nicht darüber reden.
Mit den Lindkugeln gehe ich sofort konform. Das hast du ideal gelöst, ja. Aber auch genau die Begründung, warum Raclette einfach furchtbar ist, ist genau das, was du gesagt hast. Dieses konstant sich da irgendwas zubereiten zu müssen, dann ist kein Platz frei, dann kommt man nicht an die Inhalte, die man da drauflegen will. Das ist extrem anstrengend und unbefriedigendes Essen. So, das geht gar nicht. Habe ich überhaupt keinen Bock drauf. Und das wissen alle Menschen um mich herum auch schon seit 10 Jahren oder so. Das Raclette ist für mich. Sowas macht man einfach nicht, wenn man Bodybuilder ist. Das ist so. Ich will wissen, wie viel ich da auf dem Teller habe. Ich will einen ordentlichen Teller haben, voll, und dann mache ich mir sonst einen zweiten noch. Aber ich will erstmal mindestens 10 Minuten mit meinem Essen haben, damit ich einfach essen kann. So, das Raclette ist da einfach, weiß ich nicht. Feiern ganz viele Leute, ne? Fast wahrscheinlich alle. Ich kann da dem nichts abgewinnen.
Ja. Keine Ahnung. Nee, es war auch das erste Mal jetzt Weihnachten, weil das in meiner Familie jetzt immer Raclette-Weihnachten, dass ich es halt nicht gut fand. Und ich kann mir dann auch nicht so 3 Pfannen nehmen, weil das meine Eltern ungemütlich finden. Weißt du? Die sind so gemütlich. Die wollen dann so 3/4 Stunde gemütlich Raclette. Und ich denke mir so, komm, gib mir direkt 3 Stück. Attacke. Ja, aber nee, keine Attacke.
Ich will doch nicht eine 3/4 Stunde gemütlich essen. Also ja, kann ich schwer mich da rein versetzen. Nee, jetzt wollen wir ein paar Fragen beantworten, bevor wir jetzt Raclette unnötig schlecht machen.
Viermal die Woche Training und 3-mal Rest Days. Kalorien an Trainingstagen erhöhen oder konstant lassen? Ziel ist ein saurer, kontinuierlicher und stetiger Aufbau, ohne dabei viel Fett anzusetzen. Was heißt AVG? Bin ich gerade irgendwie auf dem Average, stehe ich auf dem Schlauch? Durchschnittlich? Ah, sehr gut, danke. Vielleicht. Average Überschuss, ca. 300 Kalorien per Day.
Die gute alte Frage nach konstanten Kalorien im Überschuss oder Calorie Cycling oder wie auch immer man das nennen will. Das kommt aus meiner Sicht, it depends natürlich wieder, aus meiner Sicht kommt das so ein bisschen darauf an, welche Trainingsumfänge du dann halt bewältigen musst an diesen 4 Trainingstagen und welche Intensität da so ins Training eingeht halt, ne? Also man kann ja davon ausgehen, dass wenn du halt 4 Tage trainierst, ein relativ großes Volumenpensum pro Trainingstag hast. Also relativ groß halt. Also mehr als wenn du 5 oder 6 Tage trainieren würdest. Und dementsprechend natürlich auch mehr Kalorien verbrauchen würdest an diesen Tagen. Ja, wird auch nicht, keine Ahnung, wenn es 100 sind oder so oder maximal 200 halt. Ne? Das ist das alte Thema von der verzerrten Wahrnehmung, was man beim Krafttraining halt an Energie verbraucht, was halt nicht ansatzweise so hoch ist, wie die meisten halt denken. Und da kurz dazwischen ein Zwischenschritt, wenn ihr eine Fitbit habt und euer Training damit trackt, euer Krafttraining damit trackt, dann halbiert das, was da an Kalorien ausgibt. Das ist völlig abstrus halt, ne? Ich habe schon mal Beintrainings gehabt, da habe ich angeblich 1300 Kalorien verbrannt. Und da habe ich 2 Stunden Krafttraining gemacht halt, ne? Mit vielen, vielen Pausen. Also das mal so zwischendurch. Da könnte man jetzt natürlich argumentieren, klar, du hast an dem Tag einen höheren sozusagen Verbrauch, müsstest dann dementsprechend auch mehr Kalorien zuführen, um die gleichen Überschuss zu haben. Oder du könntest einfach, und das ist eigentlich meine lieber gewählte Variante, einen konstanten Überschuss fahren, egal ob an Trainingstagen und einfach über die Woche den gleichen Überschuss haben halt, ne? Ob du es nun auf den Tag rechnest oder über die Woche rechnest, das sind halt so die 2 Denkstrukturen, die du dir vor Augen rufen kannst. Deswegen bin ich kein großer Freund davon, das jetzt groß zu ändern an Trainingstagen oder an Nicht-Trainingstagen. Es sei denn, du bist halt wirklich ein, unglaublich, wie soll ich das sagen? Du brauchst unglaublich viel Volumen, was auch effektiv ist und was du brauchst, und du trainierst unglaublich intensiv und verbrauchst halt tatsächlich sehr, sehr viel pro Trainingseinheit, weil du 3 Stunden trainierst und dich komplett aus dem Leben schießt und das auch brauchst, dann kann man natürlich drüber nachdenken. Aber wenn du einen kontinuierlichen Fortschritt sozusagen suchst im Krafttraining und dann würde ich es wahrscheinlich nicht anders halten.
Ich sehe das so wie du. Also das ist auch meine Erfahrung, dass ich erst so eine, sagen wir, eine Baseline habe, dass ich das über die Woche regel, dass ich jeden Tag ungefähr die gleichen Kalorien habe. Und das, was du gesagt hast, das ist auch meine Erfahrung, als ich auf 4 Tage Training geswitcht bin und es auch, es waren sehr lange Sessions, die sehr kräftezehrend waren. Da war es so, dass ich abends, wenn ich meine normalen Mahlzeiten gegessen habe, ich trotzdem noch Hunger hatte. Und dann habe ich es halt so gehandhabt, dass ich an den Tagen 100 bis 200 Kalorien mehr gegessen habe. Einfach, weil ich abends noch mehr Hunger hatte. Und so hatte ich automatisch diesen Prozess hin zu unterschiedlichen Kalorien. Das war aber nicht akribisch geplant, oder da war auch nicht der Gedanke hinter, hey, dadurch kann ich jetzt besser regenerieren und dann werde ich besser und dieses und jenes. Das war gar nicht in meinem Kopf, sondern ich habe gemerkt, oh, ich habe noch Hunger abends. Ja gut, ich esse noch ein bisschen was. Fertig. Weitergemacht. Also hätte ich jetzt einfach so gegessen und es nicht getrackt, dann wäre das wahrscheinlich auch gar nicht aufgefallen. Ja. Und was ich noch anmerken möchte, wenn du Bodybuilding betreiben möchtest und das sehr lange und das überdurchschnittlich gut, dann musst du dich von dem Gedanken befreien, dass du einen Aufbau erlebst, wo du wenig Fett ansetzt. Weil wenn du jedes Mal in einer Range bist, oder anders gesagt, der beste Weg ist nicht der, wo du am besten aussiehst, sondern wo du am besten performst. Und was ich immer wieder beobachte, es gibt Ausnahmen, aber das sind Ausnahmen, mit denen man sich nicht vergleichen sollte. Diese Beobachtungen sind, dass du am besten performst, wenn du in einer Körperfett-Range bist, die wahrscheinlich optisch nicht dem Ideal entspricht. Und wenn du jedes Mal einen Cut einlegst, wenn du dich unwohl fühlst, dann wirst du dich dauerhaft im Kreis drehen. Also es ist jetzt auch aktuell bei mir nicht so, dass ich denke, dass meine Form optisch gut aussieht. Ich bin beim Körperfettanteil in einem Bereich, wo ich noch nie war, oder was das Körpergewicht angeht. Aber ich werde da noch mal mehr drauf packen, weil ich weiß, dass es für meine Entwicklung das Beste ist. Und ja, deswegen, ich würde mich davon so schnell es geht lösen, von dem Gedanken, dass du einen Aufbau hast, wo du wenig Fett ansetzt. Ja.
Hast du, glaube ich, auch gut dargelegt, dass der Fragensteller oder die Fragestellerin, steht jetzt kein Name dabei. Moin Moin, ich bin's Arne. Kurze Unterbrechung, um dich auf unseren Coaching-Service hinzuweisen. Wenn du schon des Längeren damit kämpfst, deinen Hypertrophie-Fortschritt konstant positiv auszurichten und du eine sehr persönliche und motivorientierte Zusammenarbeit mit einem Coach schätzen würdest, dann check den Link in der Beschreibung und melde dich. Versuch deine Körpersignale zu deuten, wie du es ja auch gemacht hast. Du hast halt noch Hunger gehabt nach dem, was du sonst dachtest, was deine Baseline ist. Und wenn du noch Hunger hast, dann isst mehr halt, ne? Und du wirst, wenn du dann vielleicht an Rest Days keinen Hunger hast, dann isst du halt weniger, aber so viel, dass du weißt, du hast halt einen kleinen Überschuss halt, ne? Also die Kommunikation mit dem Körper halt sollte man halt auch immer noch eingehen und nicht einfach immer nur gucken, was steht halt auf dem Zettel oder was ist das Ideal auf dem Zettel. Je mehr man da irgendwann diese Signale lang genug gedeutet hat, dann kann man sie auch sehr, sehr gut für sich nutzen halt, ne? Also ich mache es halt aktuell auch so, ich track halt gar nichts, ne? Also ich esse und tracke halt auch nicht die Kalorien. Also ich weiß ungefähr, wie viel ich esse, dass ich so auf meine 3100 Kalorien komme, aber seit 3 Monaten tracke ich halt gar nichts. Nichts. So. Das kann ich aber auch nur, weil ich das alles schon so lange gemacht habe und weiß, wann ich halt schon satt bin und wann ich halt mehr gegessen habe, weniger gegessen habe. Ne? Das klappt natürlich über Weihnachten weniger, weil du diese Lebensmittel halt auch selten konsumierst. Ne? Und ja, zu dem Fettthema absolut, habe ich gerade einen neuen Klienten, der mir gestern im Check-in gesagt hat, was ich sehr, sehr geil fand, was mir super in den Kopf gegangen ist, dass er gesagt hat, Arne, egal was wir machen, egal ob ich dabei fett werde oder schneller fett werde, mir ist nur wichtig, dass ich maximal hypertrophiere und dass das nachhaltige Hypertrophie ist. Und wie viel Körperfett wir in welchem Zeitraum anhäufen, ist mir völlig egal. Ich will, dass du das weißt und dass wir danach arbeiten. So, und da weißt du halt, wenn du diese Einstellung hast, wenn du dahin gekommen bist, dann wirst du unweigerlich richtig guten Fortschritt machen. Was nicht heißt, wenn du jetzt hier sitzt oder das hörst und sagst, ja, aber ich will trotzdem immer so ein bisschen lean bleiben, dass du deswegen irgendwie ein schlechterer Athlet bist, aber du solltest dich damit befassen, wie du vielleicht zu diesem Punkt kommen kannst, wo du auch eher darauf aus bist, besser zu werden, als einfach immer nicht zu viel Fett anzusetzen, weil das einfach Teil des Prozesses ist. Das wird sich nicht umgehen lassen.
Und ich weiß nicht, ob du das auch so beobachtet hast, aber wenn ich mir Athleten anschaue, die sehr lange in einem Aufbau waren und dann im Peak-Aufbau sind und echt fett sind, also aus Bodybuilding-Sicht, dann sind die aber auch auf den Wettkämpfen maximal gefährlich. Das sind dann Menschen, die wirklich dann auch abliefern, weil sie aber auch 2-3 Jahre, ja, wie soll ich sagen, in diesem Bereich sind, oder sie sind komfortabel damit, nicht komfortabel zu sein damit. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Also, wenn jemand auf die Bühne geht mit 70 Kilogramm Körpergewicht und er aber in der ganzen Offseason im Durchschnitt 74 gewogen hat und derjenige 24 Jahre alt ist, ich glaube, dass der nicht so gut performen wird.
Ja, und da finde ich halt super interessant immer, weil man war ja gerade Mr. O-Wochenende, also von den ganz großen Athleten mal abgesehen, gibt es auch viele Athleten, die ich so super interessant finde, wo ich seit Jahren denke, die könnten in der Offseason viel mehr gewinnen, wenn sie nochmal 5% mehr Körperfett zulassen würden. Also so richtig viel mehr. Aber das ist ein ganz anderes Thema. Finde ich halt, da könnte, glaube ich, so viel gehen bei einigen noch. Und die sind halt schon richtig brutal. Ja, egal. Anderes Thema.
Ja, dann kommen wir zur nächsten Frage. Null Rear doch besser, als etwas im Tank zu lassen, sagt der Roman. Das kommt auch darauf an. Ich würde sagen, wenn du ein Anfänger bist, dann würde meine Antwort eher in Richtung Ja tendieren, wenn du die Übungsausführung adäquat umsetzt. Weil du brauchst dann in jedem Bewegungsmuster und in den jeweiligen Übungen die Erfahrung, Muskelversagen, damit du eine Baseline für die Zukunft hast, damit du diese Erfahrung sammelst. Wenn du das dann noch kombinierst mit Filmaufnahmen, dann hast du eine super Baseline für die Zukunft, unabhängig davon, ob du mit jemandem zusammenarbeitest oder nicht. Du hast einfach ein objektives Maß, was dir zeigt, ob du hart genug trainierst oder nicht. Wenn wir es aber mit einem fortgeschrittenen Athleten zu tun haben, der sehr große Lasten bewegt, dann ist wahrscheinlich kontraproduktiv, wenn du in jeder Einheit nichts mehr im Tank lässt. Weil wenn wir das zum Beispiel auf den Anfang eines Mesozyklus übertragen, dann wird das wahrscheinlich deine nächsten Wochen sabotieren, weil du einfach nicht diese Widerstandsfähigkeit hast und sehr sensibel bist nach dem Deload. Und ja, so ist das sehr, sehr kontextabhängig. Und es hängt auch hängt auch irgendwo an deinem Charakter, finde ich. Früher wäre es bei mir nicht möglich gewesen, nach einer Introwoche wirklich immer alles rauszuholen, was ich, wenn das Gym auf hat, mache, weil ich dafür die psychischen Kapazitäten habe, weil die Ausführungen sitzen und weil ich mich am Anfang von einem Meso nicht abschieße. Aber damals wäre das zum Beispiel nicht möglich gewesen, weil ich einfach nicht die Kraft dafür gehabt hätte. Und so hängt das auch damit zusammen. Also eine pauschale Antwort gibt es da nicht. Ja, es hängt einfach von deinem, wie soll man das sagen, von deinem Fortschrittsgrad ab.
Ja, was mir als erstes in den Kopf kam, es kommt halt drauf an, wovon wir jetzt im Training reden halt, ne? Welche Übung und was für Übungsmuster du jetzt dir gerade im Kopf hast, als du diese Frage gestellt hast. Wenn es jetzt um Isolationsübungen geht, ein Bizeps-Curl, Seitheben, dann kann man natürlich super darüber diskutieren, ob man da was im Tank lassen muss, ob das sinnig ist, welche Trainingsstruktur man da verfolgt, ob man nach einem Mesozyklus arbeitet und ob man die Ermüdung, zu welchem Grad man die mit einbezieht in seine Progression oder halt auch nicht. Da können wir gerne drüber diskutieren. Wenn es jetzt um Grundübungen geht, wie eine Kniebeuge, wie ein RDL oder so, da musst du dich halt fragen oder würde ich mich halt immer fragen, okay, habe ich einen Vorteil davon, diese Zero Reps in Reserve halt zu fahren? A, Verletzungsrisiko. B, habe ich nicht schon diese ganzen motorischen Einheiten durch diese hohe Intensität eigentlich schon vorher alle abgerufen? Die sind schon aktiv und wir haben schon effektive Wiederholung für die Hypertrophie, bevor wir diesen Bereich erreichen. Und da ist die Datenlage eigentlich relativ klar, nicht relativ klar, die ist sehr, sehr eindeutig mittlerweile, dass wir einfach diese Zero-Rep-in-Reserve-Wiederholung oder teilweise auch die One-Rep-in-Reserve-Wiederholung nicht brauchen, um den gleichen Fortschritt zu produzieren. Oder teilweise, je nachdem, wie das Training strukturiert ist, sogar einen schlechteren Fortschritt haben auf lange Sicht. Deswegen, also immer besser, kommt drauf an, welche Übung du hast. Wenn wir jetzt über Isolationsübungen reden, wie gesagt, von mir aus muss man sich alles nicht, das ganze Spiel nicht spielen. Ja, wenn du halt jemand bist, der einen guten Fortschritt produzieren kann, der genetisch vielleicht auch relativ gesegnet ist, mach dir nicht so große Gedanken darum. Wenn du halt schwer vorankommst im Hypertrophie-Spiel, dann musst du halt auch die Kleinigkeiten immer ein bisschen optimieren. Dann haben Reps in Reserve aus meiner Sicht eine klare Berechtigung. Kann Menschen verstehen, die das anders sehen. Also, und wenn der Roman sagt, ich denke mal, da war der Roman Fritz gemeint, dass das Unsinn ist oder das vielleicht nicht gut heißt, dann ist das völlig okay. Ey, der Mann ist unfassbar, was der an Muskulatur mit sich rumträgt. Aber lustigerweise, das wäre halt auch so ein Kandidat zu der Vorfrage, wo ich mich halt frage, okay, was würde der vielleicht noch draufpacken, wenn der mal in der Offseason auch so aussehen würde, als wenn er in der Offseason wäre? Ne? Jetzt werden natürlich wieder die Leute sagen, hey Arne, du netti Lauch, was erlaubst du dir da zu sagen? Der Roman sollte mal dies und das. Ey, steinigt mich. Ganz ehrlich, sagt mal wirklich jeder ehrlich jetzt in den Kommentaren, wenn der mal wirklich Körperfett drauflegen würde, ein bisschen mehr zulassen würde, wird da vielleicht noch ein bisschen mehr gehen. Aber ich bin halt im Haribo-Game auch nicht so bewandert unterstützen Sport. Vielleicht macht das auch gar keinen Sinn. Keine Ahnung. Das sind immer so Gedanken, die mir kommen.
Ich glaube aber, wenn das wirklich ein Zitat von Roman Fritz ist, dann habe ich es nicht erkannt.
Ich weiß es nicht.
Aber ich glaube, wenn so jemand Videos macht, dann ist das auch an so die Gen Pop der Gyms gerichtet, die wirklich viel zu leicht trainieren. Ja, also, wenn ich manche Leute bei mir im Gym sehe, dann sind es wirklich 10 Wiederholungen im Tank. Und ich glaube, dann ist es tatsächlich die beste Aussage, die du treffen kannst, wenn die Ausführung stimmt, zu sagen, mach mal, bis du nicht mehr kannst. Ja? Egal bei welcher Übung, weil so hohe Lasten bewegen die nicht. Ja? Ich glaube, das ist nicht an Leute wie uns gerichtet.
Wahrscheinlich.
Aber ja, es ist natürlich auch übungsabhängig. Also klar, wenn ich ein RDL mache, ist es was anderes, als wenn ich vielleicht in einer Beinpresse sitze oder ein Seitheben mache. Dann kommen wir zu einer Frage oder zu der nächsten Frage. Stretching in den Satzpausen für mehr Hypertrophie. Ich muss sagen, das übersteigt meine Kompetenz, deswegen gebe ich die Frage an Arne weiter.
Ja, wir hatten ja schon mal vorher überlegt, so wo diese Frage halt, worauf sie abzielt halt, ne? Warum Stretching in den Satzpausen? Und das Einzige, was mir halt eingefallen ist, war halt, und so kenne ich das halt, diese Theorie der, nicht der Hypertrophie, ja, sondern der Hyperplasie. Das heißt nicht, dass die, dass wir sozusagen den Querschnitt einer Muskelfaser vergrößern, sondern dass wir mehr Muskelfasern haben, dass sich eine Muskelfaser sozusagen teilt und wir mehr durch diesen Stretch diese Hyperplasie produzieren, was bis dato aus meiner Kenntnis nach nur in Mäusen nachgewiesen ist, in Menschen nicht, weil kein Mensch lässt sich freiwillig irgendwie Muskelmasse entnehmen, ja, und macht irgendwie vorher ein Training, wo man dann checken kann und lässt sich dann verletzen. Deswegen werden wir das wahrscheinlich auch nie rausfinden, ja. Es sei denn, irgendjemand ist ganz perfide und keine Ahnung, verkerkert da ein paar Menschen, um dann an denen Versuche vorzunehmen, was ich nicht hoffen will. Ja, und ich glaube, das ist auch das Einzige, was dieses Thema Stretching in den Satzpausen attraktiv machen könnte. Diese Theorie dahinter, dass es diese Hyperplasie auch im Menschen geben könnte. Und dass wir das natürlich nutzen könnten, um dann einfach muskulöser auszusehen, weil wir nicht nur den Querschnitt vergrößern, sondern auch ja, mehr Muskelfasern in dem Sinne haben. Solange das nur eine Theorie ist, ja, würde ich da nicht so viel Zeit investieren, um einer Theorie hinterher zu laufen, die halt nicht belegt ist. So, das ist immer so eine Sache, okay, was will ich halt machen? Und sonst zum Thema Stretching gibt es halt Vor- und Nachteile. Mein initialer Gedanke war bei der Frage, was kann man denn oder wo kann man das irgendwie verbauen, dass es dann halt einfach wieder, nutze die Range of Motion, bei der du halt einen großen Stretch, ja, mit Ladung halt produzieren kannst. Das heißt, wenn du zum Beispiel eine Leg Extension hast, die du halt maximal spannen kannst, damit du halt einen großen Stretch hast, dann hast du den gleichen Effekt und das sogar auf Spannung durch die Ladung des Stacks. Das ist das Einzige, wo ich sagen würde, okay, da wirst du auch von profitieren, weil einfach die Range of Motion auf Spannung, unter Spannung, unter mechanischer Last größer ist und dann muss man nicht auf Teufel komm raus dazwischen auch noch stretchen halt, um diesen Effekt zu produzieren. Das wären so meine Gedanken dazu. Vielleicht gibt es da mittlerweile mehr zu, weiß ich aber nicht.
Yes, Arne, wenn wir uns alle Programmings anschauen von deinen Klienten, welche Übungen finden wir am häufigsten? Das ist die nächste Frage.
Okay, welche finden wir am häufigsten?
Und warum?
Und warum?
Das stand auch noch in der Frage.
Verdammt, jetzt wird es kompliziert. welche Übung finden wir am häufigsten? Ich würde wahrscheinlich schätzen, es ist wahrscheinlich doch der RDL, würde ich sagen. Ja, der hat wahrscheinlich die höchste Schnittmenge in allen Programmen.
Aber Kreuzheben macht doch eine breite Taille, oder?
Macht das eine breite Taille?
Das habe ich mal bei Oldschool dann gehört, ja.
Okay.
Das war jetzt, darauf möchte
und
ich das, jetzt nicht weiter
eingehen. Weil das es eine breite Taille macht, verbaue ich sie auch, weil das... Nein. Nein, einfach ein ADL ist einfach eine Übung, die bei der wir halt eine gute Ratio haben zwischen einer hoher mechanischen Spannung, nicht die systemische Ermüdung wie von einem Zug vom Boden, wie im Deadlift, und wir können halt die hintere Kette akzentuieren, was sie halt einfach so von der Ratio von Reiz zur Ermüdung sehr, sehr attraktiv macht. Deswegen ist sie halt sehr, sehr oft verbaut. Ich habe halt überlegt, was könnte es denn sonst sein? Seitheben könnte genauso, ist genauso da drin. Seitheben oder ADLs. Ja, weil, also weißt du, sonst hätte ich gesagt, auch ein Bizeps-Curl. Ey, wir machen Bodybuilding, so, wir brauchen brachialen Bizeps, so. Aber da hast du halt 100 verschiedene Varianten. Ob das nur ein normaler Bizeps-Curl ist, Langhantel-Curl, Hammer-Curl, was weiß ich. ADLs und Seitheben, würde ich sagen. Weil Seitheben einfach, du brauchst halt einfach das V, den X-Frame. Und die seitliche Schulter ist da einfach ganz, ganz wichtig. Das muss einfach knallen.
Ja, für die hintere Kette programme ich immer Single Leg Banded Glute Bridges.
Du Fuchs. Hast du mal an ein, an ein Programm gedacht oder an ein Buch. Um das
nur mit so Single Leg Bandit Glute Bridges.
Ja, in all seinen.
So ein E-Book meinst du?
Ein E-Book oder ein Mastermind-Kurs.
Habe ich tatsächlich nicht drüber nachgedacht, weil das ja mein Geheimnis ist.
Ja, aber dann kannst du dieses Geheimnis natürlich an auserwählte Leute weitergeben. Okay, die schnacken nach dem Podcast nochmal, das hört sich interessant an.
Okay, nee, bei mir auch, Ariel, aus dem gleichen Grund wie den du genannt hast. Involviert meiner Meinung nach die komplette Körperrückseite. Laterals, weil Laterals. Sonst ist der Grad an Individualität so hoch, dass da sehr große Unterschiede sind. Also, ja. Wobei bei RDLs gibt es dann auch wieder Variationen. Das heißt, dass es bei mir auch Athleten gibt, die eine pausierte Variante machen und keinen straight RDL. Ja. Aber man findet den RDL oft. Ja.
Macht eure RDLs, Freunde.
Und die Neuroathletikübungen auch. Aber die kommen auch ins E-Book.
Neuroathletikübungen, das kenne ich noch gar nicht.
Ja, das ist auch absoluter Bullshit.
Okay. Das ist dann zum Glück an mir vorbeigegangen.
Dann, apropos Bullshit. Boah, der Übergang, der ist mega. Oh mein Gott. Meinung zum Armurlaub von Unsöld.
Der Armurlaub von Unsöld. Also Wolfgang Unsöld, ja. Wie umschreibe ich das jetzt? Also erstmal faktisch. Also zum einen muss ich sagen, ich bin gar nicht damit betraut, was das genau ist. Ja, also ich habe durch Zufall jetzt gerade mit einem anderen Personal Trainer Kollegen darüber gesprochen, dass dieser Wolfgang Unsöld macht auch einen Kniebeugenurlaub. Das gibt auch so ein System von ihr, so ein Trainingsprogramm, wo du Kniebeugen machst, wo du 3 Wochen lang, oh, lass mich lügen, ich weiß auch nicht genau, ich glaube jeden Tag Kniebeugen machst. Wirklich jeden Tag Kniebeugen machst. Also du machst natürlich das Volumen des Grounds, hast natürlich die neuronalen Anpassungen der Götter, ja, aber natürlich auch die Ermüdung des Todes. Ja. Moin Moin, Arne hier, ganz kurze Unterbrechung, um dich auf die Nettohypertrophie hinzuweisen. Du strebst nach maximaler Hypertrophie, du fragst dich, ob das Steigern des Gewichts auf der Hantel oder doch eher die Mind-Muscle-Connection Priorität hat. Ob die Intensität, also die Nähe zum Muskelversagen ausschlaggebend sind oder doch eher ein dynamisches Trainingsvolumen. Kurz gesagt, alle diese Faktoren sind relevant, wenn es um Hypertrophie geht. Die Nettohypertrophie bietet eine Trainingsplanung, die all diesen Faktoren gerecht wird und einen Zeitraum von 4 Monaten über 3 Phasen, also 3 Mesozyklen, jedem der genannten Faktoren zur passenden Zeit seine stärkste Rolle spielen lässt. Die einzelnen Phasen sind so gestaltet, dass die Ergebnisse in Form von Anpassungen die nächste Phase befeuern. Diese Phasenpotenzierung ermöglicht es auch, Adaptionswiderstände, also Prozesse, die positive Anpassungen mit der Zeit kleiner ausfallen lassen, zu kontern und über alle 3 Phasen möglichst viel Nettohypertrophie zu produzieren. Wenn du also ein Trainingssystem suchst zu einem fairen Preis, dann schau jetzt in die Beschreibung und ich freue mich, dich bei der Nettohypertrophie begrüßen zu dürfen.
Das waren Metaphern. des Grauens. Des
das ist natürlich... Ja, es ist natürlich so, dass wenn du, und ich denke mal, dieser Armurlaub wird so ähnlich funktionieren, denke ich mal, ne? Dass du relativ frequent Arme trainierst, viel Arme trainierst, um da ein Plateau zu durchbrechen oder sowas halt, ne? Und das funktioniert natürlich auch, aber der Grund, warum das Ganze funktioniert, ist halt für mich sehr, sehr fadenscheinig und wenig nachhaltig. Weil der Grund ist natürlich der, dass du, wie ich es eben schon gesagt habe, du hast halt die neuronalen Anpassungen, die super schnell kommen und super gut sind. Das heißt, und du hast natürlich eine unglaubliche Menge an Arbeit, an Trainingsvolumen, ja, in kurzer Zeit, was dich natürlich dazu befähigt oder erstmal nicht dazu befähigt, überhaupt dann irgendwann noch besser zu werden. Aber wenn du dann damit aufhörst und dann super kompensierst, ja, was halt in der Hypertrophie ein ganz, ganz wichtiger Faktor ist, du wirst halt super kompensieren und erstmal natürlich auch dickere Arme haben oder dickere Beine haben, nachdem du dieses Riesenpensum gemacht hast. Aber, und da kommt halt das große Aber, du wirst das Volumen ja wieder runterfahren müssen, weil du das gar nicht durchhalten kannst. Und schon wirst du natürlich auch wieder diese Anpassung wieder einbüßen. Das heißt, du hast dich halt für einen kurzen Zeitraum für, weiß ich nicht, 1 Zentimeter mehr Quadrizeps oder was auch immer, zu Tode trainiert, um ihn dann wieder zu verlieren, weil das einfach natürlich kein kontinuierliches Training ist, was du in der Baseline durchhalten kannst. Und deswegen bin ich nicht so positiv gestimmt zu solchen Geschichten. Das sind halt kurzfristige Anpassungen, die dann krasse Ergebnisse produzieren, die dir aber nicht bleiben halt so. Die dir sicher nicht bleiben.
Ich kenne das absolut gar nicht, aber ich glaube, es würde vielen Menschen gut tun, wenn sie das auch aus einer anderen Perspektive sehen. Darüber hatten wir auch geredet. Es ist halt ein skalierbares Produkt, was verkauft werden kann. Dann hast du Kategorien und wir Menschen denken immer in Kategorien. Sieht man ja auch in erfolgreichen Videos. Top 3 davon, Flop 3 davon, die besten davon. Dann hat er Produkte in Kategorien unterteilt, die er wiederum skalieren kann. Das heißt, du entkoppelst Zeit und Geld und kannst es dann super vermarkten. Und da hat er eine super Einnahmequelle. Und den Inhalt hast du gerade erklärt. Also ich glaube, das ist nicht auf dem Markt, weil das ein sehr guter Inhalt ist, sondern weil es eben ein skalierbares Produkt ist, mit dem diese Person eine gute Einnahmequelle hat. Aus der Perspektive sehe ich das jetzt, also das ist mir direkt so eingefallen.
Also ich will es nicht schlecht machen, aber jetzt Bodybuilding-spezifisch sehe ich es halt nicht so, würde ich es nicht so positiv einordnen.
Dann hast du natürlich noch diese Wortverknüpfung, Urlaub suggeriert ja was Entspanntes. Das ist ja auch wieder Marketing. Also, und wenn dein Klientel Hardcore ist, dann nennst du es Armhölle. Und dann hast du es wieder. Also, ich denke, es ist halt einfach ein sehr gutes Marketing auf die Zielgruppe einfach.
Ja, ich glaube, da sind unsere Zuhörer auch gar nicht die Zielgruppe so. Also, ich kenne es halt auch nur, weil dieser Name, den kennt man halt im Personal Training Metier. Ja.
Dann kommen wir zu Daniel Stucci oder so. Entschuldigung, wenn ich deinen Namen falsch ausspreche. Tipps fürs Lat-Training daheim, wenn man für viele gute Klimmzüge zu schwach ist, da empfehle ich dir Widerstandsbänder. Ja. Dann hast du Supported Pull-Ups und dann wird die Übung einfacher. Musst du weniger Gewicht bewegen.
Ja. Und oder du könntest halt auch exzentrische Wiederholungen mit einbauen halt. Ne? Also dich hochspringen und langsam runterlassen. Mehr kann man halt aktuell dann halt auch nicht machen. Halt, ne?
Wobei ich glaube, das wird schwierig, weil wenn du diese Stange zwischen Türrahmen hast und hochspringst, dann stößt du dir den Kopf.
Heimtraining ist so gefährlich, ey. Das ist. Ich habe hier auch schon mein komplettes Büro fast demoliert, ey. Meine Tür ist auch schon leicht angeschlagen. Boden ist kaputt. Ja, diese Pandemie kostet mich so einiges, auch an häuslichen Kapazitäten hier. Da muss einiges dann wieder reingesteckt werden.
Dann haben wir die letzte Frage von Janina. Eure Top 3 Kraftübungen für Läufer, Läuferinnen. Die Frage kann ich auch nicht gut beantworten, weil ich keine Kompetenz habe in diesem Bereich. Deswegen, ich möchte da gar nichts zu sagen. Nicht, weil die Frage schlecht ist oder so, aber die Antwort, die ich dir gebe, die ist nicht so viel wert, weil ich da einfach keine Kompetenz habe.
Da muss ich mich leider anschließen, bevor ich da irgendwas sage, was dann gar nicht so relevant ist. Da einfach mal bei Frank vorbeischauen. Frank-Holger Acker, der Hybridathlet, der hat bestimmt irgendwo auf seinem Blog oder auf dem Podcast sicherlich was dazu.
Er hat auch ein Buch jetzt rausgebracht, genau zu dem Thema. Das könnte vielleicht auch interessant sein.
Habe ich sogar gelesen, der Hybridathlet. Hol dir den Hybridathleten. Da steht drin, wie du Krafttraining und Laufen verbinden kannst. Ja, Nils, dass ich da nicht selber drauf gekommen bin. Holt euch das Buch vom Holger. Ist echt eine Empfehlung, wenn du das beides kombinieren willst.
Ja.
Ja, das waren alle Fragen. Cool. Wieder exakt eine Stunde. Also wir sind on point. Das kriegen wir mal gut hin. Gibt's sonst noch was, Nils, gibt's sonst noch was, was du philosophisch der Menschheit mitgeben möchtest für die nächsten 2 Wochen?
Ehrlich gesagt nicht, weil ich so wenig erlebt habe, was Training angeht.
Okay.
Tut mir leid. Okay. Lindkugeln sind mega. Ich habe innerhalb von 12 Stunden 200 Gramm Lindkugeln gegessen.
Diese roten?
Ich.
Oder welche meinst du? Welche Farbe haben die?
Ich glaube, die haben verschiedene Farben, je nach Sorte. Ich hatte dunkle Schokolade und Vollmilch. Ich glaube, Vollmilch ist rot.
Ja,
aber dunkle Schokolade ist der OG der Lindkugeln.
Ich kenne nur diese roten, das ist Vollmilch und die sind echt brutal. Die sind echt gut. Das ist echt, boah, Wahnsinn.
Da sind aber auch viel zu wenige drin, finde ich. Also.
Echt, da kann doch kein Bodybuilder von wachsen. Also wirklich.
Und jetzt, wo ich nach links schaue, ist eine Packung Schokobons. Die sind auch mega gut.
Ah, Schokobons. Schokobons sind eigentlich, die wahren Kenner wissen Schokobons zu schätzen. Also ich habe früher auch immer Schokobons.
Ich würde aber so weit gehen, zu sagen, dass Schokobons die Lindkugeln für Arme sind.
Ja, das ist die schon.
Die Lindkugeln für den einfachen Mann.
Die Lindkugeln für den einfachen Mann. Ich würde sagen, die Lindkugeln für den täglichen Gebrauch.
Oh, okay, auch gut. Ja.
Wo wir dann wieder bei unserem alten Thema sind, wie viel Fett ist zu viel Fett und so weiter und so fort. Nee.
Ja, da haben wir uns drauf geeinigt.
Auf?
Auf mindestens 120 Gramm, egal wie viel man wiegt.
Okay, okay, okay. Also bevor das jetzt hier noch Empfehlung gibt, danke an die Zuhörer. Gibt es sonst noch was? Ja, es gibt auf jeden Fall was Wichtiges, weil wenn der Podcast rauskommt, ich habe mich dazu entschieden, die Nettohypertrophie jetzt doch schon zu releasen, auch bevor die Gyms wieder aufmachen. Einfach weil ich habe jetzt meiner Instagram-Story nachgefragt, wer jetzt schon Bock hätte, sich das Ganze zu sichern. Ich werde sie veröffentlichen zum neuen Jahr und das natürlich zu einem Preis, ein Early Release-Preis, der natürlich den so nicht wieder geben wird, einfach um das Programm jetzt auf den Markt zu bringen, auch für die Leute, die sagen, okay, Gyms haben natürlich noch nicht auf, aber sie wollten sich das Programm sowieso kaufen. Für die bringe ich das halt schon auf den Markt. Die können sich das dann schon sichern für eine kurze Zeit und werden dann natürlich aber auch die Upgrades bekommen, die natürlich alle schon geplant sind für eine Version 2, Version 3 und so weiter. Ne? Also wer sich das jetzt schon sichert zu dem Preis, der kriegt halt immer die Upgrades zu der Basic-Version der Nettohypertrophie. Also wenn ihr da Bock drauf habt, findet ihr sicherlich jetzt auch in der Beschreibung, in der Videobeschreibung, in den Shownotes. Freue mich über jeden, der Bock drauf hat. Und die Nettohypertrophie geht jetzt offiziell los. Auf jeden Fall im Programm. Big News. Ich freue mich drauf. Gut, ich danke den Zuhörern. Ich danke Nils. Und wir hören uns im nächsten Podcast in 2 Wochen. Oder
zwischen. Im neuen Jahr.
Im neuen Jahr. Ach ja, stimmt. Ja, ich hoffe, ihr seid alle gut. Krass, oder? Ich hoffe, ihr seid alle gut reingerutscht. Ohne Böller, ohne Alkohol. Ich gehe um 9 ins Bett, ist meine Planung für den 31. Und du, Nils?
Ey, ich hab tatsächlich nie so verstanden, warum man Silvester so krass feiert. Weil für mich ist das ein Tag wie jeder andere auch. Okay. Und ich habe auch nie, also früher war man so mit Freunden weg oder mit den Eltern hat man was gemacht. Aber ich habe irgendwie nie verstanden, warum soll ich jetzt so lange wach bleiben? Also mir war das immer so egal. Deswegen ist es für mich wirklich ein Tag wie jeder andere.
Okay, ja. Da sind wir mittlerweile ziemlich der gleichen Meinung. Gut, dann hören wir uns im nächsten Podcast. Arrivederci. Arrivederci, wie komme ich denn da drauf? Was ist das für eine Sprache? Italienisch? Spanisch? Nee. Arrivederci.
Italienisch.
Italienisch, ne? Arrivederci, sagt der Arne. Bis zur nächsten Podcast-Episode.
Ciao.